Menschenrechte kennen keine Grenzen. Der Podcast von FIAN Deutschland. Wir zeigen dir, was FIAN bewegt. Bleib dran!
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der allerersten Folge unseres brandneuen Podcasts dabei seid. Ich bin Tine, eure Moderatorin von Menschenrechte kennen keine Grenzen, dem Podcast von FIAN. Ich gehe mit euch zusammen die Themen an, die euch brennend interessieren. Dazu laden wir immer eine Expertin oder einen Experten ein. Ich stelle ihr oder ihm Fragen und die Person erzählt uns das, was wir wissen möchten. Als wir die Idee hatten, einen eigenen Podcast zu starten, haben wir natürlich überlegt, mit welchem Thema wir unseren neuen Podcast starten möchten. Und welches Thema liegt da näher als das Kernthema von FIAN? Die Menschenrechte. Dazu haben wir natürlich die Menschenrechtsreferentin Gertrud Falk eingeladen. Sie arbeitet in der Geschäftsstelle von FIAN Deutschland. Herzlich willkommen, Gertrud.
Hallo, Tine.
Gertrud, wir sprechen ja heute über das FIANs Kernthema, die Bekämpfung von Hunger und das Menschenrecht auf Nahrung. Ich habe es auch noch mal vorher nachgeschlagen. Weltweit hungern über 820 Millionen Menschen und zum Teil über Jahre hinweg. Das ist eine schrecklich hohe Zahl. Woran liegt das und wo leben diese Menschen?
Grundsätzlich erstmal vorweg gesagt, weil viele Leute denken, es gibt nicht genug Nahrungsmittel auf der Welt. Das stimmt nicht. Es gibt genug Nahrungsmittel für alle Menschen auf der Welt. Sie sind eben nur ungleich verteilt. Die meisten Hungernden leben in ländlichen Regionen und ungefähr 50% der Hungernden sind sogar selber Bauern oder Bäuerinnen. Und das weist schon darauf hin, dass es eher ein strukturelles Problem ist, ein Problem von Diskriminierung und Ausgrenzung. Der Anteil der Hungernden ist am größten in den Ländern Afrikas südlich der Sahara. Aber in konkreten Zahlen, absoluten Zahlen, leben die meisten Hungernden tatsächlich in Indien. Und es hungern mehr Frauen als Männer. Das ist auch ein Ausdruck von Diskriminierung, denn Frauenrechte werden eigentlich in allen Ländern nicht so sehr geachtet wie die von Männern. Zu den Ursachen von Hungern, wie ich schon sagte, das ist vor allen Dingen eben Ausgrenzung, strukturelle Diskriminierung und das liegt daran, drückt sich daran aus, dass eben Regierungen die Rechte von Bauern und Bäuerinnen auf die Nutzung von Land oder eben auch die Nutzung von Fischgründen wegnehmen sehr oft, ohne ihnen dann aber eine gleichwertige Alternative zu geben. Die Rechte werden dann stattdessen eben sehr oft großen Agrarunternehmen gegeben, die aber Nahrungsmittel für den Export produzieren und eben nicht für das jeweilige Land.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, es gibt grundsätzlich genügend Lebensmittel für alle Menschen auf der gesamten Welt, sind aber ungleich verteilt, weil eben Lebensmittel von einen Ländern in die anderen Länder exportiert werden. Ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass daran ja FIAN arbeitet und weil dort das Menschenrecht auf Nahrung ansetzt. Was bedeutet das denn dann genau?
Das Menschenrecht auf Nahrung bedeutet vor allen Dingen und zuallererst, dass Menschen das Recht haben, vor Hunger geschützt zu sein. Und darüber hinaus aber gelten noch weitere 5 Kriterien, die der Menschenrechtsausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgelegt hat, denn das Recht auf Nahrung beinhaltet eben noch mehr. Es geht ja auch darum, ausgewogen ernährt zu sein, sodass man eben auch gesund ist. Diese 5 Kriterien sind die folgenden. Also das erste ist, dass genug Nahrung überhaupt vorhanden sein, produziert werden muss, damit alle Menschen sich ausreichend ernähren können. Das zweite ist, dass die Menschen aber auch den Zugang zu dieser Nahrung haben müssen. Das heißt, sie müssen entweder selber in der Lage sein, die Möglichkeiten haben, sich Nahrung selber anzubauen, oder aber sie müssen eben einen Lohn, ein Einkommen haben, was ihnen ermöglicht, Nahrung zu kaufen. Das dritte Kriterium ist, dass die Nahrung eine gute Qualität haben muss. Das heißt, sie muss eben sehr viel Nährstoffe haben. Sie darf nicht krank machen, sie darf nicht giftig sein, darf eben zum Beispiel keinen Schimmel enthalten oder eben auch keine Chemikalien enthalten, die gesundheitsschädigend sind. Kriterium 4 ist, dass die Nahrung eben auch kulturell akzeptiert sein muss. Das heißt, man soll nicht genötigt werden, irgendwas zu essen, was man ganz absonderlich findet oder eben auch, was einem so überhaupt nicht schmeckt. Und das letzte Kriterium ist, dass die Nahrungsmittel eben auch nachhaltig produziert werden müssen, in dem Sinne, dass eine Bevölkerungsgruppe nicht auf Kosten anderer die Nahrungsmittel produziert oder eben auch wir heutzutage nicht auf Kosten, unsere Nahrungsmittel nicht auf Kosten zukünftiger Generationen produzieren, indem wir beispielsweise Nahrungsmittel in einer Art anbauen, die die Böden langfristig unfruchtbar machen.
Okay, also ich glaube, Punkt 1 bis 4 habe ich jetzt gut verstanden. Der fünfte Punkt klingt für mich noch etwas kompliziert. Du hast gesagt, Menschen dürfen sich nicht auf Kosten anderer ernähren. Ich sag mal so, ich lerne immer gerne an einem Beispiel. Hast du da vielleicht eins?
Ja, also ein anschauliches Beispiel, finde ich, ist der Sojaanbau im Amazonasgebiet, also im Regenwald, um Futter für Vieh, für Rinder, für Schweine zu produzieren. Im Amazonas ist es so, dass ganz, ganz große Waldflächen von der Agrarindustrie abgeholzt werden, um dort eben große Plantagen, Sojaplantagen anzulegen. Durch diese Abholzung verlieren sehr viele indigene Gemeinschaften, die dort leben, eben ihren Lebensraum und aber auch eben ihre Ernährungsmöglichkeit, ihre Nahrungsgrundlage, die sie ja in dem Wald findet. Und dieses Soja, das kommt jetzt oben drauf, das Soja wird nicht dafür produziert, dass diese Indigenen das essen können, sondern das Soja wird für den Export nach Nordamerika oder eben auch in die EU produziert. Und hier wird es eben von den Bauern verfüttert an Schweine, Rinder, Hühner, um eben das Fleisch möglichst billig produzieren zu können. Dieses billig produzierte Fleisch wird dann eben an die Supermärkte verkauft, um damit wir als Verbraucher und Verbraucherinnen es eben auch günstig kaufen können und Bauern und Supermärkte damit eben auch gutes Geld verdienen. Aber man muss eben deutlich machen, dass das nur möglich ist, weil es eben auf Kosten der Rechte und der Ernährungsmöglichkeiten der Indigenen im Amazonasgebiet funktioniert. Und deren Menschenrechte auf Nahrung wird eben dadurch verletzt.
Das war mir so gar nicht klar, gar nicht bewusst. Und wo wir jetzt von dem Menschenrecht auf Nahrung sprechen, wie hilft das denn den indigenen Gemeinschaften in solch einer Situation?
Ja, also hier kommen dann jetzt die staatlichen Pflichten gegenüber den Menschenrechten ins Spiel. Denn die Staaten haben die Pflicht, völkerrechtlich die Menschenrechte zu respektieren, zu schützen gegenüber Interessen anderer, zum Beispiel der Agrarindustrie, oder eben auch zu gewährleisten, indem sie Bevölkerungsgruppen unterstützen, die aus eigener Kraft dazu eben nicht in der Lage sind. Und jetzt hier in dem Beispiel, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist es so, dass der brasilianische Staat das Recht auf Nahrung dieser indigenen Gemeinden schützen muss gegen die Interessen dieser Agrarindustrie. Und er müsste zum Beispiel entsprechende Gesetze erlassen, die dann auch durchgesetzt werden müssen, die eben die Indigenen schützen in diesem Zusammenhang.
Ja, wenn du schon sagst jetzt, er müsste, glaube ich, dass das ja gerade nicht passiert oder auf jeden Fall ja nicht ausreichend. Es kommt mir vor, als wenn das Menschenrecht auf Nahrung ein zahnloser Papiertiger ist.
Naja, also es ist kein zahnloser Papiertiger, aber es erfordert tatsächlich oft auch Anstrengungen und ein Durchhaltevermögen, sich dieses Recht zu erkämpfen. Menschenrechte, ganz allgemein kann man sagen, sie sind gemeinschaftlich und öffentlich erstritten worden, seit es sie gibt. Und das gilt eben in vielen Fällen auch noch heute. In jetzt dem Beispiel, was ich erzählt habe, ist es so, dass die indigenen Gruppen sich, um ihr Recht zu erstreiten, sich selber organisieren können, dass sie die brasilianische Regierung anschreiben können, dass sie Medien auf sich aufmerksam machen, damit berichtet wird über sie. Und sie könnten auch demonstrieren, um die Öffentlichkeit quasi darauf hinzuweisen, um Unterstützung auch zu erwirken. Sie können darüber hinaus auch Unterstützung in der Zivilgesellschaft suchen, also bei anderen, nicht bei Nichtregierungsorganisationen oder eben auch bei Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen. Und sie können natürlich auch die Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen um Unterstützung bitten.
Ja, das hört sich ja schon recht groß an, Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen. Was können die denn dann machen?
Die Menschenrechtsgremien können den entsprechenden Regierungen Empfehlungen dazu geben, wie sie die Menschenrechte besser in ihrem Land umsetzen und ihre Pflichten eben besser wahrnehmen, auch in dem Bereich, und Menschenrechtsverletzungen beenden. Jetzt konkret in dem Beispiel könnten die indigenen Gemeinschaften den Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte anschreiben, informieren, um Unterstützung bitten. Und der könnte dann eben den brasilianischen Staat Maßnahmen nahelegen, wie der eben das Recht auf Nahrung der Betroffenen schützen soll, zum Beispiel eben durch strengere Gesetze oder eben auch durch die Möglichkeit, Agrarunternehmen zu bestrafen, die so rücksichtslos ihre Interessen durchsetzen.
Und wenn du sagst, Maßnahmen nahelegen, das kann ja dann sein, dass der brasilianische Staat gar nicht darauf reagiert, oder?
Ja, das kommt leider vor, das ist leider so. In dem Fall könnten die Betroffenen aber eben auch sich internationale Unterstützung suchen. Denn die staatlichen Pflichten gelten auch eben jenseits der eigenen Grenzen. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive umdrehen, und zwar von Deutschland darauf gucken, das heißt, zunächst war es ja so, das Soja wird angebaut im brasilianischen Regenwald und wird exportiert, um hier an Vieh verfüttert zu werden. Wenn wir jetzt die Perspektive umdrehen, dann können wir sagen, dann hat Deutschland ja auch eine Verantwortung für diese Menschenrechtsverletzungen der Indigenen. Und Deutschland müsste auch tätig werden, hätte auch die Pflicht, tätig zu werden, weil eben Interessen in Deutschland auch von diesen Missverhältnissen profitieren. Und die Indigenen könnten dann eben auch sich Unterstützung suchen bei Nichtregierungsorganisationen hier in Deutschland oder eben auch in anderen Ländern, in die das Soja exportiert wird. Und diese Staaten müssten eben auch dafür Sorge tragen, dass Unternehmen, die ihren Sitz im Land haben, nicht durch solche Lieferketten zu Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern beitragen.
Und wie könnte das in unserem Beispiel aussehen?
Deutschland oder eben auch die EU, die ja für Handelspolitik zuständig ist, könnten dafür sorgen, dass solches Soja nicht importiert werden kann nach Deutschland oder eben in die EU. Also solches Soja, für das Menschenrechte der Indigenen im Amazonas verletzt werden. Oder eben Unternehmen, die solches Soja importieren, könnten bestraft werden. Oder auch die betroffenen Indigenen könnten die Möglichkeit erhalten, ohne große rechtliche Hürden hier in Deutschland diese Unternehmen eben auch zu verklagen, die das Soja importieren, das nur unter Verletzung ihrer Menschenrechte quasi hergestellt worden ist. Und ja, was könnte noch passieren? Ja, Deutschland und die EU könnten auch Verträge, Wirtschaftsverträge, Handelsverträge mit Brasilien aushandeln, die solche Praktiken ausschließen oder eben unter Strafe stellen. Konkret ist es schon passiert, sage ich mal, dass die EU gehandelt hat. Die EU hat Ende letzten Jahres eine Verordnung erlassen, die den Import von Agrargütern verbietet, für die Wald abgeholzt worden ist. Zwar bezieht sich das auf Palmöl, auf Soja ist eben auch dabei, Kaffee, Kakao etc. Also Produkte, die sehr oft importiert werden hier in die EU. Und ja, das wird eben jetzt verboten. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass das eben nicht der Fall ist. Und wenn es doch der Fall ist, dann können diese Unternehmen eben auch bestraft werden.
Und an der Stelle kommt doch auch FIAN ins Spiel, oder? Was macht FIAN dann in solchen Fällen?
Wir unterstützen zunächst vor allen Dingen wirklich die Interessen dieser betroffenen Gruppen. Und das heißt, wir treten in Kontakt mit ihnen. Und in der Regel fliegen wir auch hin, reisen auch hin, um den mit ihnen uns bekannt zu machen und uns wirklich direkt abzusprechen und genauer zu erfahren, wie ist ihre Situation, welche Rechte werden verletzt und welche Forderungen haben sie denn. Wir machen dann hier in Deutschland diese Missstände, diese Rechtsverletzungen öffentlich, indem wir an Medien herantreten, indem wir natürlich auf unserer eigenen Webseite das auch veröffentlichen und indem wir natürlich dann auch zu den Verantwortlichen gehen. Das heißt, an die Bundestagsabgeordneten, an die deutschen Ministerien herantreten, die ja letztlich dafür zuständig sind, dass Menschenrechte geachtet werden und Menschenrechtsverletzungen aufhören. Und wir machen uns dann eben auch mit anderen Organisationen zusammen dafür stark, dass dann diese sogenannten strukturellen Ursachen auch geändert werden. Also zum Beispiel eben Gesetze, dass die angepasst werden, dass die verbessert werden, damit eben solche Rechtsverletzungen dann zukünftig nicht mehr passieren.
Kannst du konkret nochmal Beispiele nennen, in denen eben Menschen ihr Recht auf Nahrung durchsetzen konnten, auch eben mit eurer Hilfe und auch in denen politische oder auch rechtliche Strukturen dann auch geändert worden sind für die Menschen?
Ja, also wir hatten zum Beispiel einen sehr konkreten Erfolg in Paraguay. Dort war die Situation so, dass ländliche Gemeinden in einer bestimmten Region immer wieder vom Staat mit Zwangsräumungen bedroht worden sind, unrechtmäßig auch, nach dem Gesetz eigentlich unzulässig. Denn es gab eben ein Interesse eines Großgrundbesitzers, eines großen Unternehmens auch, der dieses Land gerne für sich gehabt hätte, für die eigene Produktion. Und wir haben eine Briefkampagne dann gestartet, also unsere Mitglieder, unsere UnterstützerInnen gebeten, vorformulierte Briefe an die paraguayische Regierung zu schicken. Und das haben viele gemacht und mit dem Erfolg, dass tatsächlich der Staat diese Drohungen zurückgenommen hat, eingestellt hat, sodass diese Gemeinden eben jetzt keine Angst mehr haben müssen vor diesen Zwangsräumungen. Das ist ein konkretes Fallbeispiel. Auf struktureller Ebene ist ein Erfolg, den wir mit vielen anderen zusammen erwirkt haben, das sogenannte Lieferkettengesetz, das jetzt seit diesem Jahr, seit 1. Januar in Deutschland in Kraft getreten ist. Und das ist eben auch ein Ergebnis langjähriger, wirklich Kampagnen vieler Nichtregierungsorganisationen, vieler Bemühungen, dass Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zur Verantwortung gezogen werden können, die in ihren Lieferketten passieren. Also die sie gar nicht unbedingt direkt selber verursacht haben, sondern eben ihre Zulieferer. Denn letztlich profitieren die Unternehmen ja auch davon, weil sie dann eben weniger Geld aufwenden müssen für Umweltschutz etc. und ja, Produkte einfach billiger einkaufen können. Und dieses Gesetz, was jetzt in Kraft ist, verlangt eben jetzt von großen Unternehmen, dass sie über solche Missstände in ihren Lieferketten öffentlich berichten und dann eben auch tätig werden müssen, damit das aufhört.
Das ist total beeindruckend, was eine Kampagne und insbesondere eine Briefkampagne alles erreichen kann. Ich gehe sehr davon aus, dass unsere HörerInnen sich jetzt fragen, wie kann ich Einzelne denn auch Fians Arbeit unterstützen? Kannst du uns dazu Informationen geben, Gertrud?
Oh, sehr gerne, ja. Also wir können alle unsere Aktionen zum Beispiel unterstützen. Also diese Art von Briefaktionen, die ich gerade erwähnt habe, die organisieren wir mindestens 4-mal im Jahr zu bestimmten Fallbeispielen, zu denen wir arbeiten in anderen Ländern. Man kann sich an den Kampagnen auch in den sozialen Medien beteiligen, also unsere Posts teilen und tweeten, retweeten. Man kann immer seine Bundestagsabgeordneten auch von dem eigenen Wahlkreis auf die Anliegen von Fian, von uns eben aufmerksam machen, sie ansprechen. Die haben immer Bürgersprechstunden auch. Sie ihnen das zeigen hier, wir haben dies und jenes gehört, Menschenrechtsverletzungen unter deutscher Beteiligung. Was sagen Sie dazu? Wie werden Sie tätig, damit das aufhört? Man kann natürlich auch sich an Demonstrationen beteiligen, zu denen wir mit aufrufen, um Menschenrechte zu unterstützen. Man kann tatsächlich auch Mitglied bei uns werden. Wir sind ja ein eingetragener Verein, gemeinnützig auch. Und wir freuen uns über Mitgliedschaft, denn das stärkt uns auch den Rücken. Man kann schlicht und ergreifend auch spenden. Man kriegt auch eine Spendenquittung dafür. Und genau, wenn man über all das informiert werden möchte, auch das ist eine Unterstützung für uns, wenn einfach mal der Newsletter von uns abonniert wird. Denn da sind die allen ganzen Infos immer drin, was wir machen, welche Aktionen es gibt. Und welche Termine, auch Veranstaltungstermine es gibt mit Fian-Beteiligung.
Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, euch zu unterstützen, über Briefkampagnen, Posts und Tweets und Newsletter abonnieren und natürlich auch Mitglied werden. Das finde ich ganz toll. Wo finden denn die HörerInnen all diese Informationen und können sich auch direkt für den Newsletter zumindest anmelden?
Das gibt's alles auf unserer Internetseite, auch schon direkt auf der Startseite. Die findet man im Internet unter www.fian.de. Ja, und da sind eben die Möglichkeiten, Newsletter zu abonnieren, die Links zu unseren Social-Media-Auftritten auf Insta, Facebook, LinkedIn und Twitter. Und auch alle Termine kann man da schon sehen und die wesentlichen Themen, zu denen wir dann aktuell auch arbeiten.
Ganz lieben Dank an dich, Gertrud. Damit endet nämlich unser Podcast für heute. Schön, dass du heute da warst.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Nächstes Mal schauen wir gemeinsam auf ein weiteres spannendes Thema. Schaltet wieder ein und wann es soweit ist, findest du natürlich auch auf unserer Website www.fian.de. In dem Newsletter, zu dem du dich ja auch direkt anmelden kannst und alle anderen Informationen auch noch in den Shownotes auf der Seite von podcast.de.
Fian für Menschenrechte.